Herzlich willkommen zur 242. Ausgabe des Sneakpods. Heute eine bisschen andere Ausgabe, denn wir waren nicht in der Sneak. Und warum das so ist, werden wir euch gleich noch erklären. Bei mir ist Christoph Perner.
Hallo.
Sagst du mir meinen Namen auch noch?
Ja, Robert. Robert Krüger.
Hi. Das ist nett von dir, dass du mich auch vorstellst.
Ein bisschen, ich war noch etwas konsterniert durch diese Anmoderation, dass es eine bisschen andere Folge wird, weil die letzte Folge war ja auch schon eine bisschen andere Folge, weil wir da ja während des Ironmans aufgenommen haben.
Tja, ups, jetzt habe ich die Musik etwas hart getötet. Naja, so ist das.
Hat keiner gemerkt.
Hat keiner gemerkt. Einfach im Hintergrund gestorben. Ja, die letzte Folge war auch ein wenig anders. Aber warum nicht, machen wir einfach so weiter.
Genau, heute sind wir nur zu zweit, da die Claudia keine Zeit hat und Martin und Stefan auf einem Konzert sind.
Richtig, das hat sogar ein bisschen Filmbezug oder Serienbezug, wenn man so will.
Denn sie sind bei Dr. House.
Genau, Hugh Laurie ist in der Stadt.
Der und so Musik macht auch. Irgendwie so traurig und so, gell?
Mhm. So gar nicht für dich, so Jazzmusik.
Nee, so mit Saxophon und so. Da bin ich ja nicht traurig genug dafür.
Richtig.
Wie du irgendwann mal festgestellt hast.
Hab ich das festgestellt?
Ja, ja.
Oh, ja, das klingt nach mir, das könnte ich gewesen sein, ja.
Ja, genau.
Okay, also, ich übersteuere irgendwie, kann das sein?
Ja, kann sein.
Übersteuert. Ich
kann ja die Geschichte in der Zeit erzählen.
Mach mal, ich pegel da mal an mir rum.
Wir hatten es irgendwann mal von Blues und von Jazz und von allem möglichen anderen an komischer Musik. Und ich sagte dann irgendwann, mit Blues kann ich nichts anfangen. Und darauf antwortetest du erklärend, dass ich wohl nicht traurig genug dafür sei.
Ja, dann wird das so wohl sein.
Mhm. In Lacanau war das.
Ach was. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, warum waren wir nicht in der Sneak? Das hängt irgendwie auch noch mit Dr. House zusammen.
Echt?
Nur rückwärts. Also Martin ist bei Dr. House, weil man ihm das auch zum Geburtstag geschenkt hat. Und weil er Geburtstag hatte, und zwar am Mittwoch, waren wir bei Martin auf dem Geburtstag. Also du nicht, du warst krank, aber ich schon zum Beispiel. Und Stefan auch. Und deshalb war niemand in der Sneak.
Ja, mich hat's nach dem Ironman ordentlich zusammengebügelt. Irgendwie war der Tag doch etwas viel für mich, obwohl ich ja selbst gar nicht gelaufen bin. Aber ich war am nächsten Morgen, also Montag früh, lag ich krank im Bett und meine Abwehrkräfte waren völlig dahin. Hab auch gleich mal Herpes gekriegt, ein paar Tage später noch, und hatte Fieber und Durchfall. Und also es war ganz schrecklich, aber mittlerweile bin ich wieder auf dem Damm.
Sehr gut. Also nicht sehr gut, dass du krank warst, aber sehr gut, dass du wieder da bist.
Ja.
Es war ein harter Tag, das stimmt, aber krank geworden bin ich nicht davon. Was damit passiert, werdet ihr noch in einer Sonderfolge hören. Folge Iron Man. Ja. Der Aufnahmetermin dafür, der steht schon. Aber ist noch nicht ganz fertig.
Ja.
Wir haben auch wieder an der Strecke reichlich Material produziert. Vielleicht hat der eine oder andere unseren Audioboo-Feed abonniert. Da haben wir schon ein bisschen drüber, also da haben wir schon, wie nennt man das, Audioboot?
Publiziert.
Ja, genau so könnte man sagen. Und da ist einiges drin. Da haben wir also schon live von der Strecke berichtet. Aber es gibt auch noch reichlich Konserven, die hier auf der SD-Karte schlummern, die wir noch nicht veröffentlicht haben.
Ja, ein paar. So, also ich muss mir jetzt erstmal was zu trinken eingießen, denn ich sitze sehr auf dem Trocknen bisher.
Mach mal. Die Droge der Wahl lautet?
Die lautet Jim Beam Black. Das ist ein etwas gealterterer Jim Beam Bourbon. Ich stehe seit zwei Tagen, seit gestern. Ich habe gestern einen Artikel über Bourbon gelesen. Und da dachte ich mir, oh, ich muss mal wieder Bourbon trinken. Und habe das gestern auch getan. Gestern einen Elijah Craig und heute eben diesen etwas gealteteren, also 6 Jahre gealterten Jim Beam. Ich bin gespannt. Ich habe deswegen so lange gewartet mit dem Eingießen, weil ich denke, man wird hören, wie ich eingieße, weil die Flasche neu geöffnet ist. Also Achtung. Na, ist das ein Geräusch?
Das ist most sexiest Geräusch ever.
Super.
Ich habe leider schon eingegossen. Das heißt, ich kann hier mal nur mal so ein Geräusch faken, als würde ich mit mir selbst anstoßen. Das war jetzt mein Wasserglas gegen das Whiskyglas. Und in diesem habe ich, die Flasche rüberholen, Glenfiddich Rich Oak, 14 Jahre.
Mhm.
Das war also in zwei Fässern.
Ist es ein Single Malt oder ist es ein Blend oder ein Wattet?
Das ist ein Single Malt. Mhm. Und wenn ich das verstehe hier, war in zwei Sorten, Eichenfässer.
Ja.
Und zwar einmal ein spanisches, was ihm angeblich ein spicy Aroma verpasst und vorher noch in einem initially spicy oak New American irgendwas Fass. Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich den gar nicht schlecht. Ich hatte gestern die 21-jährige Variante davon im Glas und heute den 14er und ich finde den 14er besser.
Ja, der hat meistens mehr Charakter, ne? Mhm. Nicht ganz so fassglatt gebügelt.
Ja, aber dieses Rich Oak, also diese enorme Holzton, mhm, die finde ich schon irgendwie sehr sexy, muss ich sagen.
Ja.
Ja. Gut.
Ja.
Wir sind nicht ganz Filmthema frei heute.
Nein, nicht ganz.
Ein bisschen, was hast du gesehen und möchtest du uns davon berichten?
Ja, ich habe einen Film gesehen, von dem wir wahnsinnig oft den Trailer gesehen haben, vor Jahren schon, und den wir aber nie gesehen haben. Einfach weil es uns auch etwas zuwider war und weil wir uns unsere gute Kindheitserinnerung nicht kaputt machen wollten. Nämlich, ich habe den Karate Kid Film von vor zwei Jahren gesehen mit Jaden Smith, also dem Sohn von Will Smith und Jackie Chan.
Soll furchtbar sein, wenn ich es irgendwie richtig in Erinnerung habe.
Ja, das ist er.
Warum tust du dir sowas an? Das hat doch keinen Wert. Warum macht man denn sowas?
Weil ich Mittag gegessen habe und den Fernseher dazu angeschaltet habe und da lief der irgendwie auf ProSieben, weil montags kommt ja auf dem Sendeplatz, wo normalerweise eben Big Bang Theory und How I Met Your Mother und sowas kommen, auf ProSieben kommen da eben Filme. Ja, da kam der dann eben. Habe ich gedacht, naja, schaue ich mir halt mal an, ja. Und das ist ein Schrott. Mann, oh Mann, oh Mann. Also es war wirklich ärgerlich. Und besonders ärgerlich der Hauptdarsteller, also der Sohn von Will Smith. Ich mag ja Will Smith und ich mag auch, wie er schauspielert und was er macht. Und ich finde ihn sympathisch, aber der Sohn, also sowas von Null-Mimik. Gut, ist natürlich oft ein Problem. Kinderdarsteller ist ja so eine Sache, kann man ja auch trefflich drüber streiten. Aber der Typ, also der strahlt halt nur so eine Sache aus, nämlich, ich bin ja so ein toller Typ, ich bin ja so ein kleiner, toller Scheißer, weil ich ja der Sohn von Will Smith bin und so richtig, so eine richtige kleine Scheißer-Arroganz. Wirklich ekelhaft.
Okay.
Und das Gesicht spiegelt halt nichts sonst. Also so Erstaunen, Erschrecken, Freude, Leid, das sieht halt bei ihm immer gleich aus. Also furchtbar, ganz schrecklich.
Okay, und der Film, ich hatte, jetzt wo du erzählst, dass du den gesehen hast, fiel mir ein, dass ich auf Twitter irgendwie von Leuten, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das geschrieben hat, darüber gelesen habe, dass sie sich auch über den Film aufregen, so nach dem Motto, es heißt Karate Kid, aber in Wirklichkeit lernt er Kung Fu in Korea oder irgendwas. Und
Nee, schon in China.
Ja.
Also, es stimmt, das war auch, dass mich auch schon damals abgefallen hat davon, in den Film zu gehen, weil ich ein großer China-Fan bin, schon ewig, und mit Japan nicht so wahnsinnig viel am Hut habe und auch mit Karate nicht so viel am Hut habe und mich das auch gestört hat. Sie klären das in dem Film ganz gut. Also es wird in dem Film auch ganz deutlich gesagt, dass es hier nicht um Karate geht, sondern um Kung Fu. Seine Mutter sagt dann irgendwann mal zu ihm irgendwas mit Karate und da verbessert er sie. Also man könnte es irgendwie so deuten, ja, okay, das ist halt ein Zitat aus dem Film. was einen Fehler beschreibt, ja, und eben auch so einen üblichen Fehler, dass die Leute immer Kung Fu und Karate und sowas alles in einen Topf werfen. Okay, also da kann ich sogar noch mit leben und es ist nun mal einfach eine nochmal Erzählung dieses alten Stoffs, nur eben mit dem, was heutzutage besser passt, weil ich meine, nach Karate kräht halt in diesem Jahrhundert kein Hahn mehr oder findet natürlich noch statt, ganz klar, aber es hat eben nicht mehr diesen Boom. Ich meine, in den 80ern oder späten 80ern, ich weiß nicht, von wann der alte Film war, da war halt Karate der geile Scheiß und der coole Scheiß und das ist es halt schon lange nicht mehr und deswegen ist es folgerichtig, das heute mit Kung Fu zu machen. Obwohl das ja auch mittlerweile schon fast ein bisschen angestaubt ist.
Halt macht man noch Krav Maga oder so ähnlich, oder wie das heißt, ne?
Genau, Krav Maga, stimmt. Ja, wäre tatsächlich, das ist dieser israelische Kampfsport, der sehr anwendungsorientiert ist, sehr brutal auch.
Geheimdienst, Suppression, Kram.
Genau. Zur Story. Die Story ist wirklich sehr ähnlich wie der alte Film, also, kleiner Junge mit seiner alleinerziehenden Mutter kommt nach China und kriegt da vom bösen Schläger erstmal mächtig eins auf die 12. Dann gibt es noch ein bisschen Liebesgeschichte mit einer jungen Violinistin und naja gut. Auf jeden Fall findet er dann in dem etwas schrulligen Hausmeister seiner Wohneinheit so diese chinesische Wohnungsumgebung, die ist ganz gut dargestellt, finde ich, oder so ganz, natürlich auch nicht klischeefrei, aber ist immerhin irgendwie dargestellt, da kann man immerhin, ja, naja, gut. Auf jeden Fall findet er in dem Hausmeister dann seinen, gespielt von Jackie Chan, seinen Kung-Fu-Meister, der ihm dann eben Kung-Fu beibringt und das auch sehr, ja, sehr komisch und schrullig und ist dann auch so ein bisschen zitiert, das hat man auch im Trailer gesehen, diese Sache mit dem, er soll seine Jacke aufhängen und zu Boden werfen und wieder aufhängen, was dann viel später eben Anwendung findet, also erlernt er eben durch oft Wiederholung eine Bewegungsroutine, die er dann eben später anwenden kann. Das gibt's ja im alten Film auch, da muss er ja den Zaun streichen und lernt eben dadurch so eine Grundbewegung des Karate. Ja, und am Ende muss er dann halt...
Streichen ist ein super Thema, aber red weiter.
Am Ende muss er halt in einem Wettkampf sein Können unter Beweis stellen. Also genau das Gleiche wie in dem alten Film. Und halt ein bisschen modern aufgehübscht. Aber ja, natürlich, der alte bestand auch aus Klischees. Aber jetzt stört's mich irgendwie noch mehr. Es ist einfach, ja... Das, was in den 80ern eben noch ging an Trashigem, ich kämpfe mich nach oben und durch Fleiß habe ich Erfolg, das ist halt heute nur noch albern. Also
die alten Filme, wo du gerade nach der Jahreszahl gerungen hast, übrigens 84, 86 und 89. Mhm. Und dann gab's noch The Next Karate Kid. Mhm. Das war 94.
Das war aber, glaube ich, schon andere Schauspieler und so, oder?
Na, zumindest dieser Pat Morita ist in allen Vieren drin.
Pat Morita, das ist Mr. Miyagi, oder?
Du kannst Fragen stellen. Ich klicke das gerade mal an.
Ja, ja, das ist Mr. Miyagi. Ja, gut, das ist halt der Lehrer
der
gewesen.
Der Lehrer, okay.
Ja.
Und das Karate Kid ist dieser Daniel LaRusso, oder was? Ich habe das ehrlich gesagt nur so immer als Kind so nebenbei konsumiert. Ich habe das nie ernst genommen oder irgendwie auch nur mal zugehört. Ja, Ralph Macchio hat dieses Karate Kid dann wohl gespielt. Der ist scheinbar in dem anderen nicht mehr mit drin. Dafür Hilary Swank.
Aha. Naja, gut. Ja, ist natürlich ein Film unserer Jugend. Klar, hat die 80er geprägt und uns Jugendliche, also mich jedenfalls und mein Umfeld, natürlich auch nicht so weit, dass wir dann alle Karate-Kids geworden sind. Ja, aber überhaupt unsere Sicht von Kampfsport oder überhaupt eben ja, natürlich, von Kampfkunst.
Du hast doch auch mal so Kampfkunstkram gemacht, gell?
Ja, allerdings nie Karate. Also ich hab Judo in der Schule, da wollen wir nicht drüber reden. Ich habe dann lange Jahre Kung-Fu gemacht, also Wing Chun Kung-Fu. bis ich dann gemerkt habe, dass ich da an meine körperlichen Grenzen stoße. Also überhaupt, unser Lehrer hat immer sehr betont, dass das kein Kampfsport ist, den wir da machen und eigentlich auch nicht Kampfkunst, sondern eine Körperschule. Mhm. Und das irgendwann war mir das dann zu viel. Also ich habe dann gemerkt so, okay, mein Körper möchte sich jetzt nicht mehr weiter schulen lassen. Und ja, weiß nicht, es war irgendwie, ging es dann nicht mehr weiter. Und da hat es dann für mich nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar andere Sachen ausprobiert und bin dann irgendwann im Jiu-Jitsu gelandet, was ja so eine deutsche Erfindung ist, nicht zu verwechseln mit Jiu-Jitsu. Was eine deutsche Erfindung ist, die so eine Mischung aus Judo, Karate, Kickboxen, Taekwondo ist, könnte man grob sagen. Also je nachdem, was für einen Lehrer man hat. Also unser Lehrer zum Beispiel hat eben auch ein bisschen Krav Maga und sowas mit reingewurstet. Deswegen muss ich da vorhin auch kurz stocken. Also eine sehr anwendungsorientierte und effizienter Kampfsport, aber eben ein echter Kampfsport, keine Kampfkunst, wenn man so will. Und wo es eben schneller vorangeht, wo man mehr lernt, schneller eben auch das Gefühl hat, so, okay, jetzt tut sich was und jetzt kann ich irgendwie mehr, als ich vor einem halben Jahr konnte.
Jetzt kann mir keiner mehr was vor der Disco.
Das nicht, weil man ja immer auch, vor allem wenn du dann in die fortgeschrittenen Gruppe kommst, merkst du immer, es gibt immer einen, der stärker ist oder der mehr kann als du. Ich habe da einmal ganz seltsam, in einem, so einem, ja, Sparring eigentlich, aber es war ganz ausdrücklich eben ein Sparring, was nicht auf, nur auf Halbkontakt gehen sollte oder wenn überhaupt auf Halbkontakt, also eher weniger als Halbkontakt. Und bei dem hat man ganz schnell gemerkt, dass der seine Wurzeln im thailändischen Kickboxen hatte. Erstmal hat er viel mehr seine Ellenbogen und sowas eingesetzt, was ich völlig, also das war mir sehr neu und das ist sehr schmerzhaft. Und der hat auch sehr andere Vorstellungen davon gehabt, was ein Halbkontakt ist. Also das war eher unangenehm.
Hast du schön auf der Fresse gekriegt, ja?
Ja, genau, so wo ich das Gefühl hatte, so, weißt du, vorher war es immer so, ja, wir berühren uns mit der flachen Hand so mal an der Stirn oder an der Brust, was eben dann für den anderen so das Zeichen ist, so, okay, man ist durch die Deckung durchgekommen, so, ich habe dich berührt, ja, also wenn ich gewollt hätte, hätte ich dich auch richtig berührt. Ja, und das, für den war das eben so, der hat dieses Signal nicht so empfunden, ja, der hat gesagt, ja, du hast mich nur berührt, du hast mich nicht geschlagen, ja. Und naja, das macht es natürlich unangenehm. Aber gut, habe ich dann auch viel gelernt. Also weil so an so Partnern, das ist natürlich kein Gegner gewesen, es ist nur ein Partner gewesen, lernt man natürlich dann auch viel. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Und deshalb also, hast du jetzt Karate Kid mit den Augen eines ehemaligen Kämpfers geguckt, oder wie?
Naja, beim Karate ist es ja ein bisschen anders. Das ist ja sehr stark.
Ist mehr so ein Tanz, habe ich immer das Gefühl. Mein Bruder hat mal Karate gemacht.
Das kommt drauf an, das darf man nicht verwechseln. Da gibt's ja einmal eben diese Schattenboxen, das nennen die Karatekas das. Ist mir jetzt entfallen. Meine Ex-Freundin hat das gemacht, sogar recht erfolgreich. Und es gibt aber eben auch einen Kampf, also Kumite zum Beispiel ist eine Form des Kampfs. Und die vermischen sich kaum. Also die machen praktisch die gleichen Formen, die gleichen Bewegungsabläufe. Und das ist auch wichtig auch im angewandten Kampf in Karate, dass die eben diese Schattenbox-Abläufe auch eingeübt haben und gelernt haben. Das ist auch das, was mir an Karate nicht so gut gefällt. Das ist so sehr einstudierte Bewegungsabläufe und vor allem sehr statisch alles. Also es geht immer über, du stehst fest und dann bewegst du dich nach vorne, nach hinten, zur Seite, wie auch immer. Ja, du erhebst dich natürlich auch mal, du trittst natürlich auch mal. Aber es geht immer sehr stark darum, dass du eben deinen Stand hast. Und eben nicht wie beim Wing Chun Kung Fu, was ja fast eine gegenteilige Idee hat, dass du eigentlich immer im Fließen bist und immer im Gleiten bist. Das ist ja bei Karate in der Regel nicht so, kommt auch auf den Stil an natürlich. Und das war nie so mein Fall. Aber beim Kumite geht's auch richtig zur Sache. Also das ist nicht nur Tanz.
Ja, nicht. Mein Bruder hat da damals immer zu Hause seine Abläufe geübt und ich hatte immer das Gefühl, das ist mehr so, wie du gesagt hast, so einstudierte Bewegungsabläufe Und ich dachte mal, wenn ich jetzt von der Seite komme und dir einfach aufs Maul hau, was machst du dann? Und so, ja.
Ja, es ist halt Schattenboxen. Also ja. Ist, ja.
Naja.
Das darf man halt nicht verwechseln. Cutter nennt sich das. Cutter, genau.
Richtig, genau. Jetzt, wo du sagst.
Die laufen das. Cutter.
Ja.
Ja, zum Beispiel ein anderer Kampf, wo man ja hauptsächlich die Schattenbox-Variante kennt, ist ja Tai Chi, was man so alte Menschen im Park manchmal machen sieht. Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, einen Tai Chi-Meister, einen chinesischen, es war auch ein alter Mann, lustigerweise, aber den habe ich das mal anwenden sehen im Kampf und das war wirklich imposant, weil man hat eben diese runden Tai Chi-Bewegung, die man so aus dem Park kennt, hat man auch gesehen bei dem, was der gemacht hat, aber das war wirklich richtig derbes Kämpfen, also richtig brutal auf die Fresse.
Cool.
Weiß
das heißt, du sollst dich, wenn du so durch den Park läufst und da steht dann so ein alter Opa mit asiatischem Aussehen, dann leg dich nicht mit dem an. Kein Dummspruch über sein Tänzchen.
Ja, vielleicht.
Obwohl die ruhen alle so in sich mit so einem Dummspruch, kriegst du den nicht aus der Ruhe wahrscheinlich.
Ja, eben. Das gehört ja da auch zur Philosophie, dass das eben
ja.
Nur das letzte Mittel ist. Naja, gut. Heute Kampfkunst-Podcast. Genau.
Sneak-Kampf-Pod-Kunst-Cast. Ja, nee, schön. Ist doch immer mal nett, wenn man so einen kleinen Ausflug thematisch ja. Auch mal macht.
Ja, nee, also und kämpferisch, um auf den Film zurückzukommen, die kämpferischen Einlagen, die waren dann schon in Ordnung. Also das Spätere, das vor allem in dem Wettkampf, das war schon gut gefilmt und gut gemacht, gut gekämpft, also oder okay gekämpft. Ja, also es war schon natürlich für die Leinwand gemacht, aber das war schon in Ordnung. Und was vor allem schön war, fand ich, was oft in so Kampffilmen zu kurz kommt, ist die Sache mit wie gut ist man in der Lage weiterzukämpfen, wenn man eine eingeschenkt gekriegt hat, nämlich nicht besonders. Und wie anstrengend ist das? Ja? Also so Kämpfe sind in der Regel sehr schnell vorbei. Und das wurde da auch gezeigt. Also es sind die Kämpfe gegenüber immer über ein paar Sekunden, vielleicht ein paar zig Sekunden, aber eben nicht über Minuten oder wie man das in Van Damme-Filmen sieht oder gesehen hat in den 80ern.
Oh ja, er kommt doch jetzt wieder in Expendables.
Ja, super, wie auch die Forscher gesehen, ganz toll. Eben, dass die sich ewig auf die Fresse hauen und zu Boden geschlagen werden und wieder aufstehen und wieder zurückkommen und nochmal und noch ein Tritt ins Gesicht und noch ein Tritt in den Bauch und dass es immer so weitergeht. Und so ist das halt in Realität nicht. Ja, also wenn man mal einen Ellbogen ins Gesicht gekriegt hat, dann steht man nicht mehr auf. Und wenn man aufsteht, dann nur, um wieder K.O. geschlagen zu werden, so wie wir das in dem Klitschko-Kampf letzte Woche gesehen haben. Was ja auch, hast du den gesehen, den Kampf?
Nee, ich gucke so gut wie nie Boxen. Außer du zwingst mich dazu.
Das war auch so, also der Klitschko hat ihn eigentlich K.O. geschlagen und man hat richtig gemerkt, dass der Ringrichter den Kampf einfach noch nicht abbrechen wollte. Der Typ war aber K.O. Und er hat ihn eben dann angezählt bis 10 und hat ihn danach gefragt, ob er weiterkämpfen will. Ja, also irgendwer, der hat es nicht geschafft, bis 10 wieder ordentlich da zu sein. Das also ist der
übrigens einer der Gründe, warum ich kein Boxen gucke. Dieses eklatante, wir haben zwar Regeln, aber wir halten uns nicht dran. Oder ja. Wir haben zwar Regeln, aber im Endeffekt sind die Richter korrupt oder. Das geht mir Boxen so auf den Keks, dass ich die Lust am Zuschauen verloren habe.
Das stimmt. Also das stört mich auch. Und es macht natürlich nur Spaß, oder ist nur vertretbar, wenn eben wirklich einer so deutlich besser ist oder eben den anderen K.O. schlägt, klar. Aber selbst da, jetzt in dem Fall, selbst da hat es mich jetzt gestört, weil ich das Gefühl habe, okay, also die sollen mir nicht erzählen, dass die Gesundheit der Athleten an erster Stelle steht. Klar, abgesehen davon, dass sie sich ins Gesicht schlagen, nicht so wahnsinnig gesund ist, aber...
ja, aber wenn er dann wieder, weißt du...
Wenn er stehend K.O. ist oder wenn er eben K.O. ist, dann ist er K.O.
Ja, oder auch wenn,
noch
wenn,
fragen,
du weißt,
ob er doch noch kämpfen will.
Also, genau, wenn du weißt, dass dieses Auszählen im Zweifel auch nicht sozusagen, wenn du es mal geschafft hast, dass du bei 10 angekommen bist,
genau.
als derjenige, der noch steht und der dann noch gefragt wird, dann darf er doch weiterkämpfen. In dem Fall jetzt, wo einer klar überlegen ist und der Unterlegene liegt am Boden und lässt ihn nochmal aufstehen, ist es für denjenigen, der noch steht, jetzt nicht so tragisch. Dann haut er halt nochmal um. Ja,
genau.
Der bewegt sich ja sowieso kaum noch. Ja. Das ist dann irgendwann ein gesundheitliches Problem. Auf der anderen Seite, wenn es mal andersrum läuft, dass der Überlegene derjenige ist, der am Boden geht durch diesen berühmten Lucky Punch und dann gefragt wird, willst du noch weitermachen? Und dann steht er wieder und haut dich dann doch noch um, weil du die ganze Zeit eh schon am Wanken warst, obwohl du jetzt gerade deinen Lucky Punch endlich hingekriegt hast. 2 Minuten vor Schluss. Mhm. Und dann wirst du wieder durch sowas beschissen, obwohl du ihn K.O. geschlagen hattest, rechtskräftig theoretisch, weil 10 Sekunden sind 10 Sekunden, da gibt's nichts zu deuten. Also das ist ja irgendwie eigentlich ein objektives Maß.
Tja, eigentlich.
Ja, aber und ich weiß nicht, so diese ganze Willkür und nee, ist mir auch irgendwie dann mein Nervenkostüm zu schade, mich da so darüber aufzuregen, dass die da so einen Unfug machen und irgendwelche Leute bescheißen.
Oh, ich kann mich noch erinnern, wie damals der Wladimir Klitschko K.O. gegangen ist, ich glaube so zweite, dritte Runde oder so war das. Vor Jahren. Da bin ich extra morgens aufgestanden, irgendwie um, ich weiß nicht, um 4 oder so, um da diesen Kampf zu sehen. Mein Bruder auch völlig verpennt. Da haben wir noch bei meinen Eltern gewohnt, waren an dem Wochenende bei meinen Eltern. Und dann sind wir aufgestanden, völlig verpennt, und dann wird er irgendwie in der zweiten Runde K.O. geschlagen.
Du kannst doch wieder ins Bett gehen, ist
so gut. Auch so demütigend, lag er da so auf dem Rücken, so wie so ein Käfer, der sich nicht umdrehen kann, dann versucht sich so hochzustützen. Das war wirklich einschneidend für mich. Herzlich. Naja.
Finde ich aber super. Ja. Ja, nee, wenn ich es mal gucke, irgendwie so, neulich hatten wir das mal, dass ich irgendwie bei dir war, wegen irgendeiner Feierlichkeit. Mhm. Und dann lief Boxen, naja, dann gucke ich das auch mit, aber ist jetzt nicht so, dass ich den Sport an sich absolut nicht leiden könnte, aber ja, es ist so das Drumherum, was mich irgendwie immer, was mir auf den Keks geht. Das fängt schon mit diesem dämlichen Ansager an, da geht's schon los.
Boah, der nur eine Karikatur seiner selbst ist. Also die Theresa, die hat, ich glaube, so, ja, sie hat, glaube ich, die erste Runde nicht mehr erreicht, dann ist sie eingeschlafen. Aber sie hat noch diesen Ansager mitgekriegt und dann hat sie gemeint, das ist ja auch ein Klischee, dass der das so macht. Und dann hat mein Bruder nicht gemeint, ja, aber er hat dieses Klischee so gemacht, weil
parodiert sich selbst. Typ, ja. Ich habe als Kind viel Wrestling geguckt, weil mein Bruder ein großer Wrestling-Fan war.
Das ist nie so an mich rangegangen.
Das ist totaler Trash, aber das macht auch keinen Hehl daraus, dass es Trash ist. Das ist irgendwie, also ich war jetzt auch nicht wirklich Fan. Also wenn einer Fan war, dann war das mein Bruder und der hatte da so mal so eine Phase irgendwie von, weiß ich nicht, von 10 bis 12 oder so.
Ich glaube, der einzige Wrestler, den ich kenne, ohne dass er später noch Schauspieler geworden ist, so wie The Rock oder Hulk Hogan, ist der Undertaker.
Ja, und ich war mal tatsächlich, habe ich meinen Bruder mal begleitet und war bei einer Wrestling-Veranstaltung und der Undertaker war in Frankfurt in der Festhalle.
Yeah,
und
ich habe ihn gesehen.
Ja, und ich habe auch Bret Hart gesehen, der jetzt irgendwie auch böse Probleme hat, gesundheitlicher Natur. Ja, das war damals auch so. Das war der Sunny Boy, so der Gute. Und der Undertaker war ja so der Böse, den man gut finden darf, weil der irgendwie cool ist. Und dann gab's auch richtige Böse. Zum Beispiel The Macho Man Randy Savage.
Und diesen Namen,
Alter. Ja, geil, ne? Und über den habe ich jetzt neulich eine Dokumentation gesehen. Ich hoffe, ich bringe ihn jetzt nicht durcheinander. Das Macho Man, tatsächlich. Scott Hall hieß der Typ, glaube ich. Mit bürgerlichem Namen, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht seinen Künstlernamen mit einem anderen verwechselt habe, aber ich meine auf jeden Fall Scott Hall. Mhm. Und ich meine, dass sein Künstlername Randy Savage, der Macho Man, war. Oder ich bringe gerade was durcheinander. Das werden die Hörer korrigieren, oder sie werden alle denken, der spinnt doch mit seinem Wrestling. Wahlweise. Und die Scott Hall Story gibt's als Dokumentation auf
YouTube. Muss ich ganz kurz unterbrechen, ich muss gerade der Theresa guten Nacht sagen.
Ja, mach das mal. Dafür Theresa? Haben wir immer Zeit.
Hallo. Du, ich bin gerade in der Aufnahme mit dem Bob. Okay, dann schlaf gut. Ich dich auch. Gute Nacht. Tschüss. Okay, bin wieder da, Bob.
Ja.
Darf ich drin?
Scott Hall, wollte ich sagen. Die Scott Hall Story kann man auf YouTube, glaube ich, anschauen. Ist eine Dokumentation darüber, was mit so Wrestling-Helden passiert, wenn sie es dann übertrieben haben. Ist ziemlich traurig. Der Typ lebt zwar noch, aber man muss wirklich sagen, gerade noch so. der hat dann wohl diesen Lifestyle von enorm vielen Fans und körperlich anstrengenden Tourleben mit extrem viel anstrengendem Sport, und du musst natürlich, das gibt er dann auch zu, ohne Ende Anabolika fressen, um so auszusehen.
Klar, sonst geht das ja nicht.
Und demzufolge, wenn du die Schwelle überschritten hast, dann ist es auch kein Problem mehr, irgendwie lauter andere Drogen in dich reinzuschütten, weil du schüttest deinen Körper ja eh schon mit Chemie ohne Ende zu. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht, und nach jedem Auftritt sind da bereitwillig irgendwo Frauen, Alkohol und Drogen verfügbar. Und so hat er halt gelebt für eine ganz lange Zeit. Und das bekommt ihr so auf Dauer natürlich gar nicht. Ist ja gerade, wenn du es jetzt mit einem Rockstar vergleichst, sind die Anabolika quasi nochmal eine Dimension weiter, als der Rockstar das treiben würde. Bei dem sind es dann wahrscheinlich nur Alkohol, Frauen und Drogen.
Nur Drogen? Naja, gut.
Ja, nein, aber ich meine, also die
klar, Anabolika sind ja darauf angelegt, dass sie deinen Körper auch physisch verändern.
Richtig. Und der sieht halt echt übel aus. Also das ist so im Grunde, wenn du The Wrestler schaust, womit wir wieder zur Brücke zum Film zurück, Wahnsinn.
Hast du den mal gesehen?
Leider nicht komplett. Ich habe den mal so nebenher irgendwo, aber ich müsste mir den nochmal richtig angucken. Aber Scott Hall ist tatsächlich, wie der schon aussieht, der sieht genauso aus wie Mickey Rourke in dem Film. Also der ist so aufgequollen und fertig und krass. Also ich fand das, die Doku, die ich da gesehen habe, war, ich will jetzt nicht lügen, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber aus dem Gefühl würde ich sagen 15 bis 30 Minuten. Also es ging nicht so wahnsinnig lang. Aber irgendwie hat so einen Eindruck hinterlassen. Ich wollte sofort mit irgendwem drüber reden, ob jemand auch früher mal so wenigstens hin und wieder Wrestling geguckt hat und sich an diesen Typen noch erinnern kann. Und gesehen hat, was aus dem geworden ist. Das ist irgendwie, ja, ein bisschen traurig.
Ja, ist wahrscheinlich,
ich habe alles
wahrscheinlich auf dessen Leben, oder?
Ich weiß nicht, ob es sich auf sein Leben bezieht. Ich habe alles verwechselt. Ich nehme alles zurück. Es ist nicht Macho Man Randy Savage. Es war Razor Ramon, war sein Nickname. Das war
wie,
auch so.
Wie Razy Ramon?
Razor Ramon, also die Klinge Ramon.
Razor Ramon, okay.
Ja. Wer war denn dann nie Macho gehört. Man Randy Savage? Ich bin total durcheinander. Ist ja alles nicht richtig hier. Ei.
Nee, ja. Also ich bin da, diese Sache bin ich nie so rein, weil es ja eigentlich auch uns damals schon klar war, dass das alles eine Show ist, gell? Also
das ist, ja gut, das ist aber, auch in Amerika den Zuschauern klar. Also
ja, das ist ganz erstaunlich. Das ist irgendwie so ein bisschen Schizophrenie eigentlich, ja? Weil eigentlich ist man da voll mit dabei, auch wenn die sich so beleidigen und sich dann gegenseitig dazu verantworten. Das ist ja auch genau das, was ich vorhin gesagt habe. Da es ist ja ganz extrem so, dass Leute, die am Boden sind, die K.O. sind, dann plötzlich wieder aufstehen, wie der Phönix aus der Asche, und dem anderen dann doch noch zeigen, wo es lang geht. Gell?
Und was gibt's ja, halt aber jetzt spiele ich mal Devil's Advocate. Also du sitzt im Kino und da sind Leute vorne auf der Leinwand und das ist ja alles nicht echt. Das sind ja alles Schauspieler, die spielen das ja nur. Und da passieren dann auch total unrealistische Action-Szenen und Bruce Willis ist schon dreimal angeschossen und kommt dann nochmal zurück und haut irgendwie.
Du willst es also so sehen wie so ein Theaterstück oder was? So eine Wrestling-Show.
Ich will wirklich Wrestling nicht verteidigen. Ich hatte da so eine Exposure in meiner Jugend durch meinen Bruder und habe da so ein bisschen zugeguckt. Ich habe mich damals auch schon immer mit so einer Mischung aus, ich mache mich über meinen kleinen Bruder lustig und dann gucke ich aber doch bis zu Ende zu. Also man kennt diese ambivalenten Verhältnisse zu solchen Sachen. insofern, ich fand es auch immer irgendwie seltsam, aber so eine gewisse Faszination hat einen doch nicht losgelassen. Aber ich kann zumindest mich nicht so pauschal über die Zuschauer in Amerika, die im Fernsehen auch manchmal so ein bisschen so völlig überdreht entgegenkommen, so wenn man da so
sich, ja, das gehört wahrscheinlich dazu, Publikum, oder? Dass die so aufgeputscht werden, oder?
Genau. Und ich kann mir aber zumindest erklären, dass ich kann auch im Theaterstück genießen, dass mir die Leute was vorspielen. Und vielleicht funktioniert das auf so einer ähnlichen Ebene für die Leute auch, dass die einfach da hingehen und sagen, klar ist das Show, aber es ist spannend und ich weiß ja vorher nicht, wer gewinnen wird, auch wenn es unter denen längst abgekatert ist, weiß ich es ja trotzdem nicht. Und da ist ja auch immer Story außenrum, die sind mit denen verfeindet und die fangen, das ist wie so eine Endlos-Soap.
Aber zum Teil sieht man es doch so sehr, dass das, also wenn die sich zum Beispiel so schlagen, ja, dann sieht man doch so sehr, dass die sich gar nicht berühren. Also
ja, aber auf der anderen Seite machen sie dann
vielleicht
halt...
Vielleicht von Weitem nicht, das kann sein.
Ja, erstens siehst du vielleicht aus dem Fernsehen und in der ersten Reihe, aber dann machen sie natürlich auch teilweise wirklich beeindruckende Stunts. Also,
ja, absolut, vor allem dafür, dass sie solche Fleischkolosse sind, ja?
Ja, das wenn dann einer irgendwie sich den anderen auf die Schultern setzt oder stellt oder so, ja, und den dann da irgendwie aus dem Ring in den komischen Kommentatorentisch reinwirft, was ja immer so ein Standard-Move ist, weil dann erstmal der Tisch zerplatzen darf und dieses Fleischberg dann da unten auf den Boden fällt. Da sind teilweise wirklich so Dinger drin, wo du denkst so, oh fuck, das hat bestimmt richtig wehgetan. Und wenn du diese Scott Hall Dokumentation siehst, dann kommen da so teilweise solche Dinge auch durch, dass das ist echt teilweise körperlich hart ist und dass man sich auch Verletzungen zuzieht.
Klar, unbestritten. Es war ja auch bei den ersten Filmen von Dwayne Johnson, also von The Rock, fand ich, war das so auffällig, weil es ja auf den ersten Blick war das eben so ein Fleischberg, wie auch Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger, die aber eben nur Bodybuilder sind, also die einfach nur den Körper aufgepumpt haben. Und bei dem war das dann, also bei Dwayne Johnson war das eben so erfrischend, dass der sich trotzdem schnell bewegen konnte. Also der war spritzig und agil. Also ich denke da zum Beispiel an diesen ersten Scorpion King Film. Da hat er sich richtig bewegt, was ein Schwarzenegger nie gekonnt hätte.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Klar, das sind halt schon richtige Sportler, gell? Und Akrobaten auch.
Ja, was wollte ich sagen? Du hast gerade Sylvester Stallone gesagt. Können wir nahtlos in den Filmgossip übergehen?
Ja, ich habe heute ein Making-of oder so ein, ich weiß nicht, irgendein so eine Vorherschau. Also nicht den Trailer, sondern die Vorschau gesehen von Expendables.
Nein, ich wär viel viel schlimmere News rein. Hochaktuell.
Oh Gott, noch schlimmer.
Stallones Sohn Sage Stallone.
Ach ja, ist tot, gell?
Ist vorgestern oder nee, jetzt mittlerweile ist es 3 Tage her. Am 13. Juli. Zu Hause, glaube ich, in seinem Studio tot aufgefunden worden. Und man weiß noch nicht so genau, was da rauskam. Die vorläufige Meldung ist wohl, dass es ein also es nicht Mord war, sondern irgendwie Accident. Also ja. Unfall. Aber ich glaube, das letzte Wort ist dabei vermutlich noch nicht gesprochen.
Ja gut, da weiß man ja dann noch gar nichts, gell?
Naja, man weiß immerhin, also wenn sie schon sagen Accident, dann das ist wohl auch eine Aussage, vom LAPD, also von der Polizei. Ja, wenn sie das schon sagen, dann sind sie zumindest mal sicher, dass ihm nicht irgendwie jemand aus so die übliche Nummer, so 2 Kopfschüsse, Selbstmord, klare Sache.
Na gut, aber das Accident kann auch bedeuten, so, ich habe aus Versehen statt meines Antiallergikums die digitale Tabletten meiner Großmutter genommen. Ist auch ein Unfall, ne?
Ja.
Kann aber auch Selbstmord sein.
Ja, natürlich. Aber ich sag mal, wieso die berühmten 2 Kopfschüsse oder so andere.
Die sind auch nicht so häufig, oder?
Oder so mit der Shotgun den Kopf weggeschossen, aber die Shotgun steht im Schrank oder so. Dann so Sachen so, ja klar, Selbstmord sieht man doch.
Ja, ist aber nicht so häufig, oder?
Nee, vermutlich nicht. Tja, nee, warte, das wollte ich gerade noch so einfließen lassen, wo du gerade Stallone sagtest, schoss mir das so quer durch den Kopf, dass ich dachte, da habe ich doch gerade irgendwie.
Ja, nee, aber Film Stallone. Ich habe Expendables gesehen, den Dings gesehen, Making of oder sowas gesehen. Mhm. Das sieht wieder mal sehr vielversprechend aus. Ich fand ja den ersten Expendables Film nicht so wahnsinnig stark.
Hast du diese Trailer-Szene gesehen, wo Arnold Schwarzenegger dem Smart die Tür abreißt?
Ja, super, mit Bruce Willis zusammen, gell? Und sie ballern dann aus dem Smart raus.
Ich weiß gar nicht, ist es Willis oder ist es Statham, der da am Steuer sitzt?
Nee, es ist Willis, es ist super geil.
Ich finde aber, der Effekt sieht so extrem unrealistisch aus, weil er zieht am Griff und in dem Augenblick, wo er am Griff zieht, fliegt vorne die Tür, wie nennt man das, das Scharnier. Da fliegt die Tür zuerst raus, obwohl er... Weißt du, da ist irgendwie so ein Seil dran, nehme ich immer an, wenn sie das gemacht haben, und dann reißt die Tür raus. Aber die Tür fliegt an der Vorderseite zuerst aus den Angeln und nicht an dem Griff, wo er zieht. Es sieht so scheiße unrealistisch aus, dieses Ding.
Ja, gut, da hat halt irgendeiner zu früh,
ja, aber warum ruft man dann nicht Cut und macht's nochmal?
Weil das alles Geld kostet. Und weil sie ja nicht, mit CGI nachbearbeiten, da werben sie ja mit. Der Film soll jetzt CGI-frei werden. Ich bin gespannt.
Oh weh, oh weh.
Ja gut, aber echte Explosionen, das hat schon was, gell?
Ja, also, echt, das ist super, aber dann, wenn ich das schon so mache, dann die 20 Euro, um die Tür nochmal da dran zu machen und so einen Typen nochmal hinzusetzen und den Kratzer, den sie dabei gekriegt hat, irgendwie so wegzufaken, dass man es nicht sieht. Das ist halt alles halb so teuer wie diese Explosionen, aber...
Das war vielleicht ein bisschen kleinkariert von dir. Vielleicht stört das kaum jemand.
Nein, ohne Scheiß, guck dir die Szene an. Es ist mir sofort ohne Zeitlupe, ohne irgendwas. Beim ersten Mal gucken habe ich gedacht, boah, das sah aber scheiße aus.
Vielleicht hebelt er das so, ja? Weißt du, der greift den Griff von der Tür oder so?
Er greift den Griff von der Tür. Es soll so
und
aussehen,
als ob er... Dann zieht er nicht, sondern dann kippt er das praktisch so und reißt dadurch erst so, so wie als würde er eine Flasche öffnen.
Ja, dein Versuch, das schön zu reden in allen Ehren, aber
nee. Ja, Schwarzenegger hat einfach übermenschliche Kräfte, da kann das schon passieren.
Ja, das soll es ja auch aussagen, aber ich glaube, wenn man wirklich übermenschliche Kräfte hätte, so und da so richtig mit roher Gewalt rangeht, ich glaube, man würde einfach den Griff abreißen. Mehr würde da nicht passieren.
Ja, gut, das Auto vielleicht hat von wem ist das? Von Mercedes?
Ja, die stecken da irgendwie zumindest dahinter, glaube ich. Ja.
Die haben wahrscheinlich da, die wollten eben verdeutlichen, so unsere Griffe halten, selbst wenn man das die Tür aus den Angeln reißt.
Tja, da hätten sie die Scharniere vielleicht noch stärker machen können. Nee, ach, ich weiß nicht.
Ja. Also mir sieht vor allem der Film danach aus, wahrscheinlich würde das wieder enttäuschen, aber dass es eben diesmal nicht nur ein Buddy-Movie ist, zwischen Statham und Stallone mit noch ein bisschen von den alten Helden, sondern dass die alten Helden ein bisschen mehr Gewicht bekommen. Allerdings wahrscheinlich wird es wieder enttäuscht, nehme ich an.
Tja, wir werden sehen. Ich bin beim letzten so, da habe ich mich am Ende gefragt, was hat Jet Li eigentlich gemacht?
Genau, oder Dolph Lundgren.
Ja, genau, und dann ist man die Leute so durchgegangen und hat sich gedacht, so irgendwie außer Statham und Stallone habe ich von keinem so richtig viel gesehen. Ja,
genau.
Und ich bin sehr gespannt, ob es diesmal anders ist, weil das Ensemble ist natürlich großartig mit Chuck Norris und so, das kann ja, also.
Das stimmt, Chuck Norris auch noch.
Das ist in der Sneak immer toll, wenn der Trailer im Kino 10 läuft, in dem Augenblick, wo Norris auf die Leinwand kommt, ist Grölen und Tosen in der Menge. Also diese dauerhaften Chuck Norris Witze, der Mann ist einfach, der ist so eine Ikone geworden, das ist nicht mehr zu fassen. Ja. Da sind sie alle Fan von. Und ich auch. Wobei, die Chuck Norris Filme, ich habe neulich mal wieder so einen ganz alten, ich weiß es auch gar nicht welchen.
Kann man nicht mehr schauen,
so oder? Beim Durchschalten, so plötzlich bin ich da hängen geblieben und dachte mir so, oh, Chuck Norris. Da habe ich da so 5-6 Minuten zugeguckt, es war so furchtbar, ich habe dann wieder weitergeschaltet.
Ja, es ist halt ganz wenig Kampfsport und Kampfkunst, weil das kann er ja eigentlich, sondern es ist eben ganz viel dumpfes Rumgeballer, wahnsinnig Brutales und dann aber auch Langeweile. Und halt völlig ironiefrei. Ja. Vollkommen.
Genau.
So wie er halt ist.
Ehrlich. Tja. Na gut.
Ja, hast du noch was gesehen?
Nein, ich bin ja im Stress.
Also ich kann noch kurz einwerfen, ich habe Mamma Mia gesehen, diesen ABBA-Film. Mit ABBA? Allen möglichen. Naja.
Ist das nicht so ein Tanzfilm?
Irgendwie, ja, so.
Ich habe jetzt irgendwie Griechenland oder sowas im Kopf.
Nee, das ja, war, genau. Irgendeine griechische Insel. Meryl Streep, Pierce Brosnan,
ja, genau. Stellan Skarsgård. Wie passt ABBA da rein?
Noch ein paar andere singen ABBA-Lieder. Erzählen eine flockige Verwechslungs- oder Liebes- oder was auch immer Geschichte und singen dabei ABBA-Songs. Unterschiedlich gut. Wahnsinnig albern, wahnsinnig lustig, sehr
unterschiedlich gute ABBA-Songs oder unterschiedlich gute.
Nee, sie singen einfach unterschiedlich gut. Also manche von denen singen einfach nicht sehr gut. Aber manche, zum Beispiel Meryl Streep, singt sehr gut. Sehr lustig, vor allem der Abspann ist sehr lustig.
Okay.
Fast schon Bollywood-esque. Ja, aber egal, ich glaube, da haben wir auch irgendwann schon mal drüber gesprochen.
Ich habe gerade versucht, das auf der Sneakboard-Seite zu finden. Mir ist es gerade nicht gelungen. Müssen wir nochmal.
Ich glaube, ich meine mich darin, dass wir den nicht in der Sneak hatten, aber so halb. Und zwar, wir wollten in die Sneak gehen und es war vor dem Kino 10 war so eine Karaoke-Dings-Maschine aufgebaut und weil irgendwie da Vorpremiere war und da konnte man dann auch ABBA-Songs singen und so und haben dann auch ein paar Leute gemacht. Und dadurch, glaube ich, haben wir so in Erinnerung, dass wir den Film gesehen haben, aber den haben wir eigentlich gar nicht gesehen.
Ich meine aber, dass ihn später, nachdem er rausgekommen ist, irgendjemand vermutlich...
Ja, das kann sein.
Besprochen hat bei uns. Ich versuche irgendwie immer noch.
Naja, egal. Auf jeden Fall kann man ihn sich noch gut anschauen. Er ist sehr albern, aber er ist sehr lustig.
Okay. Gut.
Ja, du hast im Moment mit Wandfarbe zu tun, hast du vorhin schon angedeutet.
Ja, die Leute, die mir bei Facebook befreundet sind, werden es gesehen haben.
Ich habe es gestern gesehen, irgendwas mit Bambus oder so, gell?
Ja, so hieß die Farbe. Das war natürlich wieder mal so eine typische Bob-Aktion. Ich habe dann die Schlüssel zu meiner neuen Wohnung bekommen und steht jetzt natürlich erstmal leer und da bietet sich ja an, wenn noch keine Möbel drin sind und man auch noch nicht jetzt den unmittelbaren Druck hat, innerhalb von 2 Tagen einziehen zu müssen, sondern wenn man da eine Woche Zeit hat für.
Ja, das klingt doch gut zum Streichen.
Dann kann man ja da mal so ein bisschen Farbe an den Wänden verteilen, will man ja auch machen, wenn da vorher wer anders drin gewohnt hat. Und da war es wieder so eine Aktion, so ja, ich fahre dann mal irgendwie 20 Minuten, bevor ich mit Streichen anfangen will, in den Baumarkt. Und während ich da stehe, denke ich mir, ich könnte ja was anderes machen als weiß. Und dann stehst du im Baumarkt und fängst an, dir Farbüberlegungen zu machen. So ad hoc. Allerdings gab es dann da zum Glück so lustige, vordefinierte Farbkärtchen, wo es heißt, so Farben, die miteinander harmonieren und so einen Auswahlblock, wo man so Farben, es ist wie so eine Matrix und du kannst dann so über so Diagonalen und solche Dinge quasi harmonierende Farben finden und kannst das immer wieder weiter verschieben und kannst gucken, wenn ich jetzt noch ein Stück ins Dunklere oder ein Stück ins Braunere oder ein Stück ins Blauere oder so, und dann findest du solche Kombinationen, die gut gehen. Und das habe ich irgendwie so eine Weile auf mich wirken lassen und bin dann mit 2 Farben rausgegangen. Die eine nennt sich Bambus und die andere, den Namen habe ich vergessen, aber es ist sowas wie ein helleres Himmelsblau, also ein Babyblau, in das du ein bisschen Rot reinmischst.
Was? Ist für dich ein Lila?
Ja, es ist ein helles Blau, das einen ganz leichten Lila-Touch
hat. Also du hast auch eine Filiale der Pinken Bar eröffnet?
Nein, das ist weit entfernt von, das ist weit entfernt von Pink, aber natürlich ist trotzdem eine Filiale der Pinken Bar, natürlich.
Sehr schön.
Nee, es ist wirklich weit weg von Pink. Es ist einfach nur so, wenn du am Himmel abends, wenn ein hellblauer Himmel langsam so einen leichten...
Zum Rosa wird.
Aber wenn er anfängt, den ersten Lila-Stich zu kriegen, dann frisst du es ein, so ungefähr.
Sehr schön,
also,
das gefällt mir.
Es ist wirklich, der Lila-Stich ist ganz, ganz bisschen nur. Mhm. Ja, und das habe ich jetzt so verstrichen in der Wohnung. Und
an der Decke jetzt, oder was?
Nee, das habe ich in den Flur an alle Wände gestrichen und in der Küche an eine Wand. Und das Braun ist an zwei Wänden im Schlafzimmer. Wobei die Wohnung ist so ein bisschen, ich kann mich immer noch nicht richtig endgültig entscheiden, welches Zimmer wohnt und welches Schlafzimmer werden soll. Das Zimmer, was ich jetzt mal vorläufig zum Wohnzimmer erklärt habe, ist das größere, was natürlich irgendwie sich anbietet, das zum Wohnzimmer zu machen. Das ist
wegen der Bar, gell?
Das ist wegen der Bar absolut nötig. Ja. Auf der anderen Seite hat das Zimmer, was dadurch dann jetzt zum Schlafzimmer erklärt worden ist, hat die Balkontür.
Ah, das ist oft so. Warum machen die Leute
nicht... Ich verstehe das auch nicht, wer solche...
Das ist ja immer in den Schlafzimmern.
Und die Größenunterschiede dieser zwei Zimmer, als ich die Wohnung besichtigt habe, wirkten die Zimmer... Naja, das andere wirkte schon größer, aber ich dachte, es ist so vernachlässigbar bisschen größer nur. Jetzt, wo der Typ da seinen riesigen Kleiderschrank rausgewuchtet hat, und ich das mal so in seiner Gänze sehen kann, merke ich, dass es doch deutlich größer ist als das andere. Und da ist halt dann tatsächlich die Frage, warum machen die das? Warum schrauben die Balkontür in das andere Zimmer? Aber
und im Grunde, wie groß ist der Balkon? Geht der auch vor das andere Zimmer davor, oder?
Nee, der geht vor die Küche davor.
Ah, okay.
Aber nicht vor das andere Zimmer. Der ist nicht so wahnsinnig riesig, also man kann da gemütlich mit 2, vielleicht 3 Leuten sitzen, aber ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie ein Tanzballett aufführen kannst.
Ja, man kann zum Rauchen rausgehen.
Richtig, man kann zum Rauchen ausgesperrt werden, ja, das geht.
Ja, schwierige Überlegung. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, viel Platz für die Bar im Wohnzimmer zu haben, ist gut. Aber Balkons haben es auch gut.
Es sind im Moment in meinem Umkreis so die Balkonfetischisten, die mir erklären, dass ich das zum Hauptwohnzimmer machen soll, weil das doch wichtig sei.
Es kommt ein bisschen drauf an, wie groß dieses Zimmer am Balkon ist. Also ob deine anderen Vorstellungen da realisierbar sind.
Ja, vermutlich eher nicht. Insofern. Ich bin mir eigentlich Also irgendwie bin ich mir eigentlich auch schon sicher fast, dass ich das so mache, wie ich jetzt vorhabe, dass das ein Schlafzimmer wird mit dem Balkon. Aber ich habe jetzt mehrfach gehabt, dass dann Leute sagen, aber warum denn? Mach doch andersrum.
Vielleicht kannst du irgendwie
immer noch mal so kurz ins Zweifeln, so ein bisschen.
Vielleicht kannst du das Schlafzimmer irgendwie so einrichten, dass man es in den Fällen, in denen man es braucht, dann eben auch schnell zum befeierbaren Zimmer umrüsten kann.
Naja, was heißt befeierbar, dass man es zumindest, also ich habe durchaus geplant, dass man es so macht, dass
man durchgehen kann.
Dass der Durchgang zum Balkon irgendwie so möglichst ohne Hindernisse, möglichst ohne quer über mein Bett zu trampeln und weißt du, so von der Art, dass man einfach da durchgeht und dann macht man Tagesdecke übers Bett und das ist scheißegal.
Ja, genau.
Ja, ich bin da auch nicht so empfindlich. Es gibt ja so Leute, die niemanden in ihr Schlafzimmer lassen. Ich weiß nicht, ob das in unserer Generation noch so verbreitet ist. So.
Also bei deiner bisherigen Wohnung war das aber eigentlich so, dass dein Schlafzimmer so sehr stark Privatsphäre war. Weil es ja so ein begehbarer Kleiderschrank war. Das Schlafzimmer, so kam es mir immer vor.
Das ist es. Das war auch die Idee in der bisherigen Wohnung, dass der Kleiderschrank den Raum teilt. Im vorderen Teil standest du tatsächlich umrundet von Kleiderschrank. Und da gab es noch eine kleine Lücke, wenn man da durchgegangen ist, dann war man auf der Rückseite des Kleiderschranks und dem eben beim Bett.
Also wenn man sich da mal rein verirrt hat, war es wirklich so, man kam rein und hat sofort gemerkt, so, oh nee, also hier bist du falsch. Nee. So, hier ist es jetzt ganz privat, weil man eben sofort im Schrank stand.
Ja, es war auch ein offener Schrank, der hatte keine Türen oder irgendwas.
Ja, genau. Und
es gab dann auch einen Vorhang, der das Ganze so von hinten verkleidet hat, aber das war irgendwie sehr privat durch den offenen Schrank. Allerdings, es kommt ja immer darauf an, wer da zu Gast ist. Wenn du jetzt irgendwie 20 Leute zu Gast hast, ich hatte da einfach die Tür dann zu, aber es ist jetzt, wenn da einer reingegangen wäre, dann wäre ich nicht hinterhergerannt und hätte gesagt, Finger weg, rauskommen. da so bin ich nicht. Die Tür war dann einfach zu, da ist halt keiner reingegangen, aber das hat man auch irgendwie nicht hinterfragt, ob jetzt irgendwie jemand das hätte sehen wollen oder so.
Ja.
Nur wenn jetzt da, keine Ahnung, wenn es jetzt in meiner neuen Wohnung so wäre, dass dann irgendwie da 20 Leute durch das Zimmer durchmarschieren,
dann ist das auch nicht schlimm.
Dann ist das auch nicht schlimm. Ja, egal. Ich glaube sogar, dass ich meinen Schreibtisch ins Schlafzimmer stellen werde.
Ja, das würde ich machen, weil
das macht das Wohnzimmer etwas wohnlicher und etwas luftiger vor allem.
Genau, hast mehr Platz da.
Also ich habe nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung jetzt dann. Aber das reicht ja auch.
Ja, klar, völlig. Ja, und hast dir schon Gedanken gemacht, wie du Bar baust?
Sie kreisen gerade in meinem Kopf, ja.
Du hast ja auch ein sehr schönes so Buffet oder sowas, gell? Oder so ein Schränkchen.
Ja, jetzt habe ich sogar zwei davon.
Wow.
Die passen leider überhaupt nicht zueinander. Die sehen so ein bisschen unsortiert aus. Mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, da muss ich irgendein Element dazwischen tun, damit die nicht direkt nebeneinander stehen. Vielleicht irgendwas, so ein Sideboard-Kommodenartiges Ding dazwischen noch, was vielleicht eine völlig andere Farbe hat, weil die sind beide brauner Holzton, aber beide unterschiedlicher brauner Holzton. Wenn die direkt nebeneinander stehen, sieht das, glaube ich, scheiße aus.
Ja, könnte sein. Ich war am Wochenende in einer Ausstellung zum Thema, ja, es war eine Kirchenausstellung, also von einer Kirche, alter Krempel, so alte Monstranzen und alte Messgewände. Und eine Sache, die sie da hatten, war ein alter Beichtstuhl.
Geil.
Und da hat mir der Veranstalter erzählt, dass der Typ, der den Beichtstuhl renoviert hat, gefragt hat, ob er ihn der Gemeinde abkaufen kann. Und da haben sie erst überlegt, ja, könnten sie eigentlich machen. Und dann haben sie eben so in Erfahrung gebracht, was der Typ damit machen will. Und der wollte tatsächlich eine Bar reinbauen.
Geil.
Und dann haben sie es ihm nicht verkauft. Aber ist eigentlich eine echt geile Idee. Also
ich habe mich neulich auf eBay mal umgetan und wollte so einen alten Buffetschrank kaufen, wie du ihn auch als deinen Bar-Back hast. Seine Bar-Rückseite. Ja. Und es gibt sie dann in extrem gut erhalten und bewiesenermaßen antik mit Zertifikat von hast du nicht gesehen und der Vorbesitzer war irgendeine Berühmtheit oder ich weiß es nicht.
Ach, richtig teuer wahrscheinlich.
Und dann kosten sie so, weiß nicht, zwischen 2.000 und 7.000 Euro oder noch mehr.
Genau.
Oder es gibt sie so in, hier Kellerfund steht noch rum, war bei unserer Oma im Wohnzimmer, die ist jetzt gestorben oder ins Heim gekommen oder sonst irgendwas.
Aber die können auch richtig gut sein, gell?
Ja, und dann so Startpreis 1 Euro oder so. Muss aber abgeholt und selbst abgebaut werden, ist klar. Und du musst auch selber den LKW mitbringen.
Da kann ich dir sagen, das kann schwierig sein.
Ich weiß. Und Und dann die dritte Variante ist dann noch so, steht seit 15 Jahren im Keller, der Holzwurm hat ihn zerfressen, wie gut er noch ist, weiß ich nicht, kommen Sie vorbei, nehmen Sie ihn mit. Mhm. Und ja, bei letzterer Variante habe ich dann versucht, mal anzufragen und rauszukriegen, was der Holzwurm dann noch übrig gelassen hat und ob man da mal ein bisschen präzisere Einschätzung haben kann. Aber ich finde es immer geil, manche Ebayer haben dann eine lustige Vorstellung von Ebay-Auktionen. Da steht dann so, also ich glaube, das genaue Wortlaut war, der Holzwurm war auch schon da, Punkt. So, und dann habe ich geschrieben so, ja, was heißt denn, der Holzwurm war auch schon da? Also Variante A, er ist immer noch da und frisst. Variante B, ihr habt ihn bekämpft und er war da und die Schäden sind noch da, ja. Also sprich, da sind jetzt Löcher drin, aber der Holzwurm selbst ist tot. Mhm. Also ich meine, ist ja nicht einer, sondern es sind ja in der Regel dann Hunderte.
Ja.
Oder Variante C, wie wäre es dann mal mit einem genaueren Foto oder einer Aussage darüber, wie groß der Schaden ist oder irgendwie so, wenn ihr euch damit nicht auskennt, dann wenigstens so Fotos, so gut es geht, dass man selber schauen kann und sich da ein Bild von machen kann. Aber dann kommt zurück, da kommt noch Sägemehl raus aus den Löchern, also der ist vermutlich noch drin. Das ist dann korrekt, ich meine, das ist das übliche Zeichen dafür, dass da noch was sich tut, wenn da noch Sägemehl entsteht aus den Löchern.
Ja,
und ja, aber für 10 Euro kann man ja da auch nicht so viel erwarten. Aber ich meine, das ist eine Auktion und 10 Euro ist der Startpreis. Und wenn wir uns jetzt hochbieten sollen gegenseitig, dann müsste ich schon wissen, wo ich aufhöre, ja. Ist ja nicht auszuschließen, dass du dafür 7.500 Euro kriegst. Ist jetzt natürlich unrealistisch, weil ich würde so viel nicht bieten, aber irgendwie die Leute scheinen das Konzept nicht zu verstehen, nur weil er das ab 10 Euro Start. Es gibt Leute, die versteigern sündhaft teure Laptops ab 1 Euro, ja. Die gehen am Ende auch für weit über 1.000 Euro weg am Schluss.
Klar, weil die Leute wissen, was die Dinger wert sind.
Richtig, und wenn ich irgendwie einen Preis dafür erzielen will, ist ja völlig irrelevant, was der Startpreis ist. Ja? Für 10 Euro kannst du ja nicht viel erwarten. Ja, dann kriegst du am Ende aber auch nur 10 Euro, weil dann biete ich nämlich nicht weiter. Also irgendwie, ich weiß nicht, was da draußen für Leute rumlaufen, die teilweise.
Ja, die verstehen das gar nicht, wie das funktioniert bei eBay.
Aber eBay ist ja nun wirklich irgendwie mittlerweile schon so altes Eisen in diesem Internet. Ist ja nicht mal der neueste heißeste Scheiß.
Mal reingeschaut bei eBay Buffets, das ist echt schön, was es da gibt. Mann, oh Mann.
Jetzt haben wir natürlich alle unsere Hörer darauf gestoßen, dass es da schöne Buffetschränke geht. Jetzt haben wir selber die Konkurrenz reingezüchtet. Ist natürlich nicht. Leute, die sind ganz schwer abzubauen, die sind monströs riesig. Stellt euch die nicht ins Wohnzimmer, sieht furchtbar aus.
Genau. Leute, wenn ihr was von uns haltet, dann ersteigert euch euren Buffetschrank erst, wenn der Bob gemeldet hat, dass er seinen hat.
Genau. Genau so. Das hast du schön gesagt. Ja. Gut. Ich finde, wir haben... Dafür, dass wir eigentlich keinen Film hatten, haben wir jetzt eine schöne, lockere Plauderei von... Lass mich kurz auf die Uhr schauen.
Knapp eine Stunde?
Ah, ziemlich genau eine Stunde und ein paar Sekunden gerade auf der Uhr.
Oh Mann.
Ja.
Zwischen uns der Stefan mal aufgetaucht im Skype, aber wahrscheinlich... Er wollte nicht reinkommen. Wahrscheinlich war das nur irgendwie sein iPhone, was sich auf dem Heimweg irgendwie eingeloggt hat oder sowas. Keine Ahnung. Schade.
Hat sich geweigert.
Ja.
Nun ja... Hast du was oder lassen wir es dabei bewenden?
Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Nee, ich habe nichts mehr.
Gut. Dann würde ich sagen,
sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Ganz genau. Und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Da gibt's dann unsere Iron Man Spezialfolge.
Hoffentlich.
Hoffentlich, aber so lautet der Plan. Und bis dahin sagen wir einfach Tschüss.
Tschüss.